Heute wieder Themen-Hangout, Fotografie. Das Thema lautet, jetzt habe ich gar keine Überschrift, Leben und Fotografieren in Skandinavien. Ich hätte fast gesagt, Leben und Sterben in Skandinavien. Soweit ist es noch nicht, ne?
Nein, da lassen wir ein bisschen Zeit mit.
Wobei, das ist wahrscheinlich ein schöner Ort, da oben, lange sich aufzuhalten und irgendwann mal in Rente zu gehen. Henning, sag mal ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, Henning, im schwedischen Teil des Hangouts beheimatet. Wir haben uns vorhin am Abstand zum Polkreis bemessen. Also bei uns sind es, glaube ich, 107 Kilometer Luftlinie. Fotografiere hier rund um Lappland, hauptsächlich Tourismus, und bin zu finden auf dem Lappland-Blog mit Doppel-P und einem G hinten mit einem Punkt EU.
Ja, wunderbar. Ich gehe gleich mal von Henning aus weiter runter. Keine Sorge, ich gehe da nochmal ein weiter raus. Wir haben hier Kate Breuer, meine freundliche Co-Moderatorin. Kate, hallo.
Hallo Olaf. Ja, so überhaupt nicht nordisch bin ich hier unten in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Köln. War auch noch nie irgendwie oben in Skandinavien oder so und hoffe, dass ich mit Fragen trotzdem helfen kann. Meine Sachen Fotografie findet man auf kategraphy.de, allerdings in erster Linie, ja, Menschen, keine Landschaft.
Okay, kann man auch in Skandinavien fotografieren? Nils, moin moin, du darfst auch mal was zu dir sagen.
Moin, ja, ich habe auch erst seit kurzem mit dem Fotografieren angefangen. Ich bin da noch nicht so vertieft drin. In Skandinavien war ich bis jetzt erst mal 2 Wochen zum Raften, weiter noch nicht. Und ich hoffe, ich kann hier einfach die Runde mit ein paar Fragen oder so weiterleiten und versuche mich einfach einzubringen.
Auf jeden Fall hast du hier das beste Bild, ne? Schwarz-Weiß. Ich mache das hier nochmal rein, damit das alle sehen. Sehr toll. Erklär mal anderen Leuten, wie man trotz ohne Kamera sozusagen hier ein Hangout mitmachen kann.
Ja, das ist etwas schwierig. Also ich habe erstmal ewig nach einem Programm gesucht, mit dem das geht. Und zwar habe ich jetzt das Bild praktisch mit der Kamera über LiveView auf meinem Monitor und übertrage dann den Bildschirminhalt als Webcam mit einem speziellen Programm. Und das wird dann halt über Google ja dann doch gestreamt.
Coole Nummer. Machen wir weiter. Als nächstes kommt René. René Cortes. Wunderbar.
Ja, Henning hat ja gesagt, er vertritt den schwedischen Teil des Hangouts. Ich vertrete den norwegischen Teil. Zu Hause auf den Westerolen, ungefähr ja, 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Fotografiere hauptsächlich Landschaften im privaten Bereich und die eine oder andere Hochzeit. Und man findet mich auf ja, meinen Namen, renécortes.com.
Wunderbar. Und jetzt kommen wir zu dem finnischen Teil. Sven, moin moin.
Moin moin. Ja, ich bin Sven und wie du schon gesagt hast, vertrete ich hier Finnland. Also ich vertrete natürlich die Finnland, wohne hier in Finnland jetzt. Und ja, fotografiere überwiegend Landschaften. Und meine Webseite ist unter svensebeck.com. Und unter Twitter unter demselben Namen zu finden. Und unter Google Plus unter einer mystischen Nummer, die ich eigentlich auch nicht weiß.
1, 2, 3. Ich kenne sie. 1, 2, 3. Okay, wir machen jetzt mal oben weiter. Genau. Das war die finnische Botschaft. Jetzt machen wir mal Frederik Schmeisser.
Ja.
Moin, moin.
Hi. Ja, mit Fotos habe ich wenig zu tun, aber letztens mal drüber nachgedacht, nicht nach Norwegen zu ziehen. Im Moment in Aachen Elektrotechnik, ja. Mal gucken.
Gut, das war die Botschaft in Aachen. Ich habe vergessen, Ralf Nömer. Ralf, du kennst die Spielregeln, das Ganze wird aufgezeichnet. Ist ja auch nicht so schlimm, ne?
Okay, also ich habe mit Skandinavien insofern was zu tun, dass ich gerne mal Skandinavien besuchen möchte, auch fotografisch, als Fotograf natürlich klar. Ein bisschen rumgucken im Land, mal sehen, ob man da irgendwo mal eine schöne Ecke findet, wo man sich vielleicht mal mit einem Campingbus oder ähnliches hinstellen kann. Und wie ich schon schrieb, ich wollte eigentlich mich noch mal kurz informieren, was man so alles beachten darf. Vielleicht ist da jemand da, der den einen oder anderen Tipp hat, wo man auch hinfahren kann, wo es vielleicht schön ist oder was man fotografieren darf vor allen Dingen.
Das ist ein bisschen wie die Frage, Ich will nach Berlin fahren, welches Auto nehme ich?
Na, oder, so war es nicht
Ich möchte fotografieren, welche Kamera brauche ich? Aber nee, so war es nicht gemeint. Nee, ist schon klar. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier da auch eine ganze Menge noch an Tipps geben können, spätestens wenn Fragen einsetzen. Also eigentlich sind wir ja hier unten in Schleswig-Holstein auch mal Skandinavien gewesen. Ne? Also früher, ne, als Dänemark noch ein bisschen mehr Weltpower hatte, ne, da waren wir eigentlich auch mal Skandinavien. Oder René?
Ja, ihr habt natürlich mal zum skandinavischen Kulturbereich gehört. Hm? So wie Sven ja eigentlich auch nur zu Finno-Skandinavien gehört und nicht zu Skandinavien.
Genau. Genau, wir sind nur halb dazu gehört eigentlich.
Aber bevor es hier Klagen von Geografen hagelt, verweisen wir einfach auf Wikipedia, Skandinavien, da lassen sich dann alle Definitionen nachlesen.
Oh.
Und vielleicht die Anmerkung, dass das im Gespräch mit Einheimischen unter Umständen etwas empfindsame Fragen sind, zu denen man sich als Ausländer besser nicht äußert.
Okay, wir definieren also nicht Skandinavien heute endlich, aber ich glaube, wir können alle feststellen, dass Skandinavien doch etwas Besonderes ist und auch etwas Besonderes zum Fotografieren ist. Ihr seid aber alle nicht jetzt, also wir machen ja Leben und Fotografieren. Ich komme jetzt mal gleich zum Leben. Leben in Skandinavien. Sven, ich fange mal mit dir an. Du bist am weitesten rechts. Was hatte ich nach Finnland? Was hatte ich?
Als Geograf muss ich ja sagen, östlich.
Oh ja, da ist die richtige Antwort.
Was hat dich nach Finnland getrieben?
Na, ich bin mein Beruf ist, dass ich hier am Konservatorium unterrichte, Saxophon und Bands. Und hier war damals halt tatsächlich eine Stelle frei, die ich dann angenommen habe. Und seitdem bin ich dann hier.
Global Playing sozusagen.
Sozusagen, ja.
Und ist es schön in Finnland?
Natürlich, es ist klasse hier. Das ist immer wieder gibt es was Neues zu entdecken. Ich bin viel gereist hier durch das Land und habe eigentlich schon recht viel gesehen davon. Auf jeden Fall mehr als ich. Also ich wohne jetzt seit 8 Jahren hier und habe auf jeden Fall in den 8 Jahren mehr von Finnland gesehen als in den nicht genannten Jahren zuvor in Deutschland auf jeden Fall.
Okay, ich hau da jetzt mal in die Kerbe, weil da bin ich natürlich auch schon mal gewesen und ich habe Sven auch mal besucht und Sven hat vor allen Dingen gelernt, wie man Feuer machen kann, ne? Sven, das ist richtig.
Eine sehr lebenswichtige Sache hier oben, ja.
Weil das auch was mit Überleben zu tun hat, nämlich mit Essen und Nahrungsaufnahme.
Ganz genau.
Und Essen finde ich ja immer ist das Besondere in Skandinavien. René kratzt jetzt wahrscheinlich schon mit den Zehennageln. Aber ich finde das Essen in Skandinavien ja unter aller Sau. Und man darf hier auch eine Meinung haben. Und in Finnland fand ich ehrlich gesagt das noch eintöniger als in Norwegen. Aber deine Würstchen, die du da am Lagerfeuer gemacht hast, ne? Also die haben mir wirklich gut geschmeckt.
Ja, ist ja auch das Hauptnahrungsmittel.
Wurst,
ja.
Und Alkohol, ne?
Wird, habe ich gehört, wird auch gerne in Norwegen getrunken und in
Schweden. Und okay, dann auch. Gute Überleitung, Sven. Ja. René, das Essen in Norwegen, wie ist das denn so?
Das Essen ist, wenn man das Traditionelle betrachtet, wohl kann man das mit Hausmannskost umschreiben. Und das ist, denke ich, regional sehr verschieden. Also ich kann jetzt besonders hier oben von der Küste sprechen, im Norden. Und da ist es natürlich traditionell sehr viel Fisch natürlich, Schaffleisch im Herbst vor allen Dingen. Und auch dieses ja in außerhalb Norwegens etwas kritische Thema, auch Wal. Der kommt hier auch ab und zu auf den Tisch. Und als Beilage dann eben Kartoffeln und andere Gemüse. Und ich finde das doch alles durchaus lecker. Und man kann sich davon gut ernähren.
Also das Problem an der ganzen Sache, glaube ich, ist, wenn man dorthin reist, dass man nicht immer so einen Zugang hat zu dem Essen.
Das ist richtig, man bekommt es nicht, ja.
Also man bekommt es eigentlich nur, wenn man mal von jemandem, der dort wohnt, eingeladen wird. Und man kann sich eigentlich nur dann das kaufen, was man im Supermarkt findet. Das finde ich sehr eingeschränkt beim Reisen. Ich stimme dir aber zu, wenn ich mal irgendwo da oben eingeladen war zum Essen, selbst in Island war das Essen total gut. Also das muss halt irgendwie dann doch irgendwie ja durch sowas Einheimisches durchlaufen, damit das dann auch wirklich gut ist. Das Brot ist wirklich unter aller Sau. Also das ist das, was man ja meistens so kauft, wenn man gerade mit Motorrad oder mit dem Camper unterwegs ist oder da einfach reist.
Aber die wenigsten Norweger kaufen ihr Brot im Supermarkt, sondern backen selber. Ja.
Ist das in Finnland auch so, Sven?
Na, du musst schon einfach nur wissen, welches Brot du kaufst. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man aus Deutschland kommt. Ging mir am Anfang auch so, aber in den meisten Fällen ist das Brot schon eigentlich ziemlich lecker.
Ja. René, was hat dich denn da oben hochgetrieben? Du bist ja nun wirklich echt weit am Arm der Heide.
Am Arm der
Heide. Schön gesagt.
Ja.
Die Kurve noch gekriegt.
Das könnte jetzt auch eine lange Geschichte werden, wenn ich jetzt einmal aushole, aber um es kurz zu machen, meine Frau und ich haben einfach beschlossen, dass wir gerne nach Norwegen möchten und haben uns als Ziel quasi die Region nördlich des Polarkreises gesetzt, aus verschiedenen Gründen. Einmal der Natur wegen, einmal des Platzes wegen. Es ist doch nicht ganz so dicht besiedelt wie im Süden Norwegens. Und ein Grund ist auch so ein bisschen die Mentalität, denke ich, der Menschen. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Jäger getroffen, der hat es schön auf den Punkt gebracht. Im Norden Norwegens lieben die Menschen die Natur und im Süden Norwegens das Geld. Das ist natürlich nicht ganz so krass, aber es beschreibt so ein bisschen die Situation. Und da wir auch die Natur lieben, haben wir gedacht, ab in den Norden. Und da wohnen wir jetzt seit einem Jahr.
Und du schreibst ja auch sehr ausführlich in diesem Social-Media-Bereich über ja, Alltägliches auch, also was man jedenfalls so verfolgen kann. Und das finde ich sehr interessant. Ich kann das auch gut nachvollziehen, dass ihr da oben hochgezogen seid. Ich habe hab nämlich mal 4 Tage Weltreise gemacht. Ich habe nämlich einen japanischen Motorradfahrer, der um die Welt gefahren ist, mal getroffen. Und den habe ich getroffen auf den Lofoten. Und ich bin 4 Tage mit dem zusammen über die Lofoten gefahren. Und der hatte eigentlich schon die komplette Welt bereist. Und ich fragte ihn dann mal irgendwann, weil ich ja auch neugierig bin, was ist der schönste Platz auf Erden, den man nochmal besuchen sollte in diesem Leben? Und ich dachte, der sagt dann sowas wie Neuseeland, Tasmanien, Australien oder irgendwie sowas. Nein, er sagte Nepal und die Lofoten. Und ich glaube das auch. Also die Lofoten, und jetzt kommen wir auch schon ein bisschen so zu den Geheimtipps Richtung Itzehoe, ne? Jetzt mal genau lauschen. Die Lofoten sind sicherlich einer der schönsten Plätze auf Erden, die man besuchen kann. Und die auch fotografisch sehr, sehr viel Reiz haben, also was Landschaftsfotografie angeht. Das Problem an den Lofoten ist, man braucht relativ lange, bis man oben ist, ne?
Ja, das kommt. Ich muss einmal mit der Fähre fahren.
Ja, wollte ich gerade. Ich habe gerade mal eben geguckt, wo der René wohnt irgendwie, und das ist dann da doch schon relativ nah eigentlich.
Ja.
Für mich ist es ein bisschen länger. Wir waren letzten Sommer da dort knapp 12 Stunden oder 13 Stunden. Dann waren wir auf den Lofoten.
Die Landschaft, Sven, ist ja da oben auch nochmal anders als die finnische Landschaft. Wie würdest du denn die finnische Landschaft beschreiben?
Das ist schon ganz unterschiedlich. Also im Süden und an der Küste unten gibt es auf jeden Fall mehr richtige Küste mit Steinen, wie man es gerne hat. Hier oben ist zum Beispiel die Küste relativ flach, wächst viel Gras an den Rändern im Grunde genommen. Und der Norden von Lappland ist auch relativ flach. Es gibt zwar schon irgendwie Hügel und Berge und solche Sachen, aber nicht in dem gleichen Ausmaß wie zum Beispiel in Norwegen. Da geht's dann, gibt es schon einen ziemlich großer Unterschied dann. Das fängt genau hinter der finnischen Grenze, fängt im Grunde genommen die Bergkette da an.
Also, was mir aufgefallen ist in meiner Tour in Finnland, es ist wahnsinnig schwer, überhaupt an die Küste zu kommen, gerade in den nördlichen Bereichen. Ja, und das wäre auch ein guter Tipp von mir. Wenn man Küstenregionen fotografieren will, dann sollte man in Finnland wirklich sehr gut vorbereitet sein. Es ist keine Seltenheit, dass man dort 20 Kilometer auf einer richtig schlechten Schotterpiste fährt, in der Hoffnung, dass man am Ende irgendwo eine schöne Schärenküste fotografieren kann und leider am Ende feststellt, dass dort ein Privathaus steht, wo noch nicht mal die Möglichkeit ist, sein Auto abzustellen, sodass man auch fast schon 20 Kilometer zurückfahren kann. Das ist mir in Finnland mehrmals passiert.
Ja, man muss sich hier oben schon definitiv ein bisschen auskennen und halt auch ein bisschen Glück Freunde haben, die dann auch, die einem dann auch weiterhelfen können, zum Beispiel. Also so gerade die Küste hier oben ist relativ ruhig, da ist nicht so, gibt es keine großen Stürme oder irgend sowas in der Art. Von daher ist die Küste auch relativ viel bebaut. Gibt es überall, wie du schon sagtest, überall Häuser an allen Ecken und Kanten. Wir sind ja auch schöne, sind ja auch schöne Plätze. Ich würde mir da auch ein Haus bauen, wenn ich das könnte. Und wenn ich einen Gärtner bezahlen könnte.
Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ja. Ich glaube aber im Inland nachher an den Seen sieht das anders aus, ne?
Ja, auch. Aber da hast du auch das gleiche Problem. Also oft, ich habe hier so ein paar Seen, die sind hier gleich um die Ecke. Da gibt es ein paar schöne Stellen, da kommt man gut ran. Und aber auch vielen, gerade gibt es hier, es sind finanziell üblich, diese Möckis und so ein diese Sommerhaus. Rastete. Also es heißt Möcke hier. Auf Deutsch würden wir Sommerhaus sagen oder Sommerhütte. Und viele Leute haben genau sowas. Und das befindet sich dann, die sind dann ziemlich oft dann auch wirklich direkt an den Seen dran. Und dann ist es dann auch oft so, dass gerade die Plätze, von denen man gut fotografieren könnte, auch dann genau gerade Privatgrundstück ist. Nicht immer, aber doch oft.
Aber das ist in Finnland ja genauso wie in Schweden, dass man relativ, du schaltest dich schon aus, Henning, das ist gut, dass man, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört.
Dann nutzen wir doch die Gelegenheit, dass Martin sich vorstellen kann, wenn du gerade dein iPhone ausschaltest. Der hat nämlich jetzt ein neues Headset.
Okay. Feuer frei, Martin.
Ja, ich hoffe, jetzt könnt ihr mich hören. Ne, neues Headset habe ich nicht, aber ich habe mal eins mal an einem Mikrofon an. Ja, hallo von mir hier aus Stockholm.
Schweden.
Ganz genau. Ich lebe hier in Stockholm, bin aber beruflich in ganz Schweden unterwegs, also von dem nördlichsten Lappland oben bis runter nach Malmö. Bereise ich alles, was hier so zu holen ist und wo ich arbeiten muss.
Gleich nochmal ein Hinweis. Dir ist klar, dass das Ganze hier aufgezeichnet wird und dass wir das auf YouTube, Vimeo und iTunes stellen, ne?
Ja, das weiß ich. Kein Problem.
Du bist damit einverstanden. Sehr gut. Ja, das ist auch wichtig, dass wir das mal nach draußen transportieren. Eigentlich hat man hier nichts zu verstecken. Ne? Also wenn es grobe Patzer gäbe, würde ich sie natürlich rausschneiden. Aber letztendlich soll das hier eine lockere Talkrunde sein. Und wir leiten hier auch gut durch den Abend. Den einzigen Fehler, den ich hier gerade mache, ist, dass ich mich wieder nicht hier ins Bild hole. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Also wir versuchen hier gut durch den Abend zu leiten. Hier soll auch jeder irgendwie mal zu Wort kommen. Wir machen gleich nochmal eine tiefere Einweisung mit Martin, das war die kurze Einladung. Ich würde gerne nochmal, ich glaube ein bisschen südlicher von Stockholm, ne, Henning?
Circa 850 Kilometer weiter im Norden.
Ach, Lappland, ja, natürlich.
Ja, nördlich. Oben.
Das heißt, du hast ja kaum Küste da, so in Griffweite.
Ja, 200 Kilometer in die eine Richtung und 380 in die andere.
Wenn ich 200 Kilometer nach Dänemark fahre, dann brauche ich ungefähr 2 Stunden. Wie lange brauchst du denn, um 200 Kilometer an die Küste zu fahren?
Wir haben hier oben eine andere Wahrnehmung für Entfernung. 200 Kilometer sind so wie in Deutsch der Gang zum Bäcker. Also 200 Kilometer ist gar nichts. Ich sehe das Nicken aus Finnland, genau. Und aus Norwegen, danke. Ja. Ja. Kann 2 Stunden dauern, kann 5 Stunden dauern. Tadelungt.
Was arbeitest du denn, dass du dir das erlauben kannst, jeden Tag 200 Kilometer zum Bäcker zu fahren?
Gute Frage. Als wir den Deutschen gemacht haben, habe ich ein wunderbares Angebot bekommen von einer Tochtergesellschaft des schwedischen Staates, bei der ich als Unternehmensberater bin in Halbzeit. und die andere Hälfte wird mit dem Drücken des Auslösers gefüllt.
Wunderbar. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, weil wir doch, wie wir am Anfang schon vermutet haben, leichte Verbindungsschwierigkeiten haben. Wir versuchen es nachher nochmal, dich ein bisschen weiter einzubinden, Henning. Ich würde jetzt gerne mal weitermachen Richtung Martin. Martin Stockholm. Was machst du in Stockholm?
Ja, was mache ich in Stockholm? Hauptsächlich gehe ich meinem Hauptberuf nach, der alles mit Aufzügen zu tun hat. Troubleshooting, Planung, Zeichnung, alles Elektroplanung etc. Für eine kleine deutsche Firma. Und ja, nebenberuflich arbeite ich als Fotograf und Ausbilder für Fotografie und Bildbearbeitung.
In welchen Bereichen?
Was meinst du mit welchen Bereichen?
Landschaft, Porträt, was machst du so hauptsächlich?
Alles. Meine private Sache ist Landschaft, das ist meine Leidenschaft. Aber was Auftragsfotografie betrifft, ist es halt über Landschaft für Werbe, Flyer, Touristenbüros bis hin über Eventfotografie für Firmen, Hochzeiten etc. Also ich decke den kompletten Bereich der Fotografie ab eigentlich. Aber wir haben dann Leidenschaft ist halt Landschaft, was hier natürlich sehr einfach ist.
Ist es bei euch notwendig, so Generalist zu sein und alles zu machen oder kannst du einfach nur das meiste?
Nee, notwendig ist es nicht. Also wenn man jetzt hauptberuflich hier arbeiten möchte, dann sollte man sich schon ein bisschen mehr spezialisieren. Stockholm ist ein Problem. Also wer hier als Berufsfotograf tätig sein möchte, der hat hier ein echtes Problem in Stockholm. Hier herrscht die Modeszene, das ist Mailand des Nordens. Man kann natürlich hier als Hochzeitsfotograf ein bisschen was werden, aber hier gibt es unheimlich viele. Und die Hochzeitsfotografenorganisation hier in Stockholm ist ziemlich stark und aggressiv, was die Marktwirtschaft betrifft. Da muss man halt sich über Kontakte irgendwo einschleichen. Das ist deutlich einfacher im Rest des Landes. Aber dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang schon fotografiere, kann ich halt eine ganze Menge machen und habe mich über die Lebensjahre mit viel beschäftigt und habe so halt Kontakte zu Firmen gefunden, wo ich halt Guidings mache, also als Fotoguide tätig bin in ganz Schweden. Darüber mache ich dann halt auch Eventfotografie, dass ich denen irgendwelche Events fotografiere. Und das andere ist halt Kontakt zum Eishotel, dass ich da halt auch oben unterwegs bin, Fotoguidings in Lappland mache, alles zwischen Kiruna und der norwegischen Grenze und auch Guidings in Deutsch und Englisch da im Eishotel mache.
Danke.
Also Guidings braucht man, glaube ich, auch da unten, weil ihr eine ähnliche Landschaft habt wie die in Finnland, ne?
Ja, die Landschaft ist schon relativ identisch, was zumindest hier den Bereich von Stockholm betrifft. Also Stockholm-Helsinki ist ja fast eine Flucht, aber oben das Lappland ist doch auch ein bisschen unterschiedlich. Man kann es zwar vergleichen, aber wenn man wirklich mal durch Schweden gefahren ist und auch durch Finnland gefahren ist, bis in den Norden hoch, da wird man noch leichte Unterschiede feststellen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein riesengroßes, weites Land mit sehr viel Wasser und wenig Straßen.
Also das ist mir in Schweden übrigens nicht so ergangen wie in Finnland. Ich bin schon öfter mal da unten in dem Bereich, auch unterhalb von Stockholm gewesen. Ich fand es also wesentlich einfacher, an die Küsten zu kommen. Und für die Leute, die Camper haben, vielleicht auch nochmal ein Hinweis, also man macht es ja häufig, wenn man die skandinavischen Länder bereist, dass man irgendwie im Auto pennt. Also das war in Schweden wesentlich leichter, dort auch Übernachtungsplätze zu finden. Ich hatte in Finnland nachher eigentlich nur noch so die Möglichkeit gesehen, öffentliche Badestellen anzusteuern. Da hat das eigentlich ganz gut geklappt. Das war aber meistens nicht ganz so attraktiv, an der Küste dort dann auch zu fotografieren.
Ja, okay, das stimmt. Aber du kannst eigentlich auch hier überall, vor allem wenn du weiter im Norden bist, eigentlich dein Wagenauto überall hinstellen oft. Aber das kommt natürlich schon darauf an, wo du dann gerade bist, natürlich.
Ja. Gibt es da oben in Finnland eigentlich auch sowas wie so Auslandsguides, also die man dann kaufen kann, wenn man da mal hochfährt, oder Workshops?
Gute Frage. Es gibt bestimmt solche Guides, die man in Anspruch nehmen kann, so in diesen Touristengebieten. Es gibt so ein paar, die relativ groß sind, wo halt auch ein paar mehr Berge sind. Da kann man schon eventuell irgendwie solche, so eine Safari buchen oder irgend sowas. Aber jetzt von solchen richtigen Guides habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig was gehört.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass in Finnland, also als ich damals Recherchen gemacht habe, also es gibt irgendwie nicht so richtig viele gute Landschaftsfotografen. Also da kommst erstmal du, ja, und dann habe ich lange nichts mehr gefunden. Also das meine ich jetzt auch ernst. Also ich würde jetzt auch was anderes sagen, wenn ich was denken würde.
Also ich habe gerade heute so, ja, ich habe das Problem oft, es gibt hier natürlich sehr viele Fotografen hier oben. Also ich habe allein in meinem Freundeskreis und auch durch Arbeitskollegen, es gibt sehr viele Leute, die sehr an Fotografie interessiert sind und es ist ein sehr beliebtes Hobby hier oben. Was aber der Witz ist, dass selbst so ganz große Namen, die aus irgendwelchen Gründen haben die Leute keine Website. Ich habe gerade hier für die Recherche, hier für die Aufzeichnung versucht, ein paar Fotografen ausfindig zu machen und die haben einfach keine Website. Da gibt es einen Kollegen, der wohnt hier in der, wie ich gerade zufällig heute gesehen habe, recht in der Nähe, der fotografiert zum Beispiel für das Wild Wonders of Europe und ich glaube für National Geographic hat er mal Fotos veröffentlicht und die haben nicht mal eine Website. Es ist irgendwie ein bisschen mysteriös oft.
Woran das liegt? Sehr merkwürdig ist, angesichts der Tatsache, dass wir immerhin mit Nokia Land sprechen und es, glaube ich, nirgendwo in Europa ein besser ausgebautes Mobilfunknetz gibt, außer auf den Färöerinseln. Ich glaube, die haben noch ein besser ausgebautes Mobilfunknetz. Aber was mich auch wieder in meiner Ansicht bestätigt, und jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die da leben, die spinnen doch auch ein bisschen die Finnen, ne?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe hier oben gelernt, dass hier die Leute sehr ernsthaft sind bei allem, was die tun und auch immer alles, was gemacht werden muss oder gemacht werden soll, immer ganz ernsthaft herangegangen wird. Von Spinnen habe ich hier oben tatsächlich noch nichts gehört. Das reimt sich nur einfach so gut.
Ja, es war auch eine schlechte Überleitung. Nicht sehr respektvoll. Aber ich mache jetzt mal eine bessere Überleitung. Ah. Die Leute in Norwegen, ne? Die sind große Klasse, ne?
Selbstverständlich. Was willst du hören?
Wie sind die Menschen vor Ort so bei euch? Was ist anders als in Deutschland?
Also das ist ganz schwierig zu sagen. Also man kann auch nicht nur von den Leuten in Nordnorwegen sprechen, man muss dann auch die Leute an der Küste von denen im Landesinneren unterscheiden. Die hier an der Küste sind sehr offen. Das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Durch den Fischfang sind immer wieder neue Menschen hergekommen, auch aus Südeuropa, die Handel betrieben haben. So sind die eben, wie gesagt, sehr offen Fremden gegenüber, was wir sehr positiv festgestellt haben, als wir hergekommen sind. Also wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen und eingeladen und so weiter. Also wirklich sehr toll. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es hier im Vergleich zu Deutschland nicht so diesen Stress gibt. Also was man heute nicht schafft, das macht man dann eben morgen. Und es gibt also den schönen norwegischen Ausdruck Ting ta tid, das heißt einfach Dinge brauchen Zeit. Und ob das nun 2 Tage dauert oder eine Woche, dann ist das eben so. Also es gibt nicht so diesen Stress eben.
Das heißt, das Leben ist entspannter.
Ich würde sagen, es ist entspannter, ja.
Also meine Erfahrung mit Norwegern ist eine sehr, sehr positive. Und ich finde, dass sich der gesamte, also ich sage jetzt mal Norwegen, weil ich habe nicht so viele Finnen kennengelernt und auch nicht so viele Schweden. Aber es wird vielleicht ähnlich sein, weil das ist, glaube ich, wirklich so eine Mentalität, die man oben in Skandinavien und im kalten Skandinavien und ne, in diesem wilden, wilden Skandinavien auch wahrscheinlich hat. Mir hat mal einer gesagt, ja, das ist ein bisschen so, erstmal soll es den anderen gut gehen. Also das ist so eine Prämisse davon. Und das merkt man schon, wenn man da durch den Straßenverkehr huscht. Man schaltet sofort um und man fängt wirklich an, wenn man merkt, jemand fährt hinter einem, rechts ranzufahren und den überholen zu lassen. Und in Deutschland, wenn man in Deutschland ist, schaltet man auch sofort wieder um und denkt, jetzt, der darf jetzt nicht vorbeifahren. Das ist also irgendwie so eine totale Mentalitätsfrage. Und das hat mir in Norwegen, aber eigentlich auch in den anderen skandinavischen Ländern, sehr gut gefallen, dass man da so ein bisschen netter zueinander ist. Das mag aber vielleicht auch ein bisschen sozialromantisch sein. Dennoch glaube ich, dass das dass Landschaft einen auch formt. Und wenn man auf weiten Strecken wenig Menschen trifft, dass das schon so ist, wenn man sich dann begegnet, dass man sich primär erstmal freut, jemanden zu sehen, was in Deutschland schon wieder ganz anders ist. Also in Deutschland, aber auch in anderen, ja, so dicht besiedelteren europäischen Ländern, da würde ich jetzt mal Großbritannien und so auch dazu zählen, Frankreich durchaus auch. Also da ist man erstmal so ein bisschen gestört, gerade wenn man so eine Sehnsucht nach Weite, Einsamkeit und Natur hat. Und das hat man natürlich besonders, wenn man in skandinavische Länder fährt oder da wohnt. Ne?
Gibt es da auch so extreme Unterschiede in den Regionen wie jetzt in Deutschland? Also von Würzburg nach Köln waren ja Welten. Ist das bei euch auch so, obwohl alle in relativ wenig besiedelten Gegenden vergleichsweise wohnen?
Also es gibt starke Unterschiede jetzt, würde ich schon sagen, zwischen in der Mentalität zwischen Nord- und Südnorwegen.
Ja.
Das muss man sagen, weil Südnorwegen ist der bevölkerte Teil, da gibt es die Großstädte, da gibt es die meisten Universitäten, da gibt es, wie gesagt, das Geld, da sitzt die Ölindustrie und das verändert schon so ein bisschen die Menschen. Und es gibt so ein wirklich im Verständnis, ist der Norden, der so, ja, paar Kilometer nördlich von Trondheim anfängt, das ist mal schon etwas anders als die Leute im Süden. Mhm. Das kann man so sagen.
Das ist definitiv in Finnland genauso. Im Süden, Helsinki, die Gegend, da ist auch die meisten, vielleicht nicht unbedingt die meisten Arbeitsplätze, aber die Leute, die da unten sind, leben definitiv in einem anderen Land als die Leute im Norden. Lappland ist alles, was nördlich von Lahti ist, auf Deutsch irgendwie. Im Grunde genommen, alles, was 50 Kilometer nördlich von Helsinki ist, ist dann für die Leute in Helsinki, Lappland zum Beispiel.
Ja, und wie gehen denn die Skandinavier damit um, wenn man da hochkommt und dort arbeiten will und vor allen Dingen auch fotografieren will? A, ist es leicht, dort oben eine entsprechende Erlaubnis zu bekommen, zu fotografieren? Und B, fällt es einem leicht, auch dort Menschen zu fotografieren? Fällt es leicht, dort Servicefotografie zum Beispiel anzubieten?
Ich kann es von mir sprechen, ja. Also ich habe jetzt gar nicht gezielt darauf hingearbeitet, jetzt direkt als Hochzeitsfotograf tätig zu sein, sondern die Leute sind zu mir gekommen. Also hier passiert sehr viel über Mundpropaganda und einer hat meine Website entdeckt, hat gesehen, aha, der macht Fotos, dann kann der fotografieren. Dann kann er sicherlich auch Hochzeiten fotografieren, haben die Leute erwartet. Das habe ich dann probiert, die Leute waren zufrieden und das spricht sich herum und so bekommt man dann Aufträge. Also man muss eigentlich überhaupt keine Öffentlichkeitsarbeit machen in dem Sinne. Und das ist hier mit sehr vielen Sachen so, das sagen auch andere Berufsgruppen, ob das jetzt Schreinermeister oder Rohrleger oder Fliesenleger sind, die müssen keine Werbung machen, sondern die Leute wissen, man kann was und dann wird man beauftragt.
Ja,
ja.
So ähnlich ist das grundlegend in Schweden eigentlich auch. Werbung betreiben bringt hier fast gar nichts. Ja, man kann fast sagen, gar nichts. Das Propaganda oder was sich halt rumspricht, ist hier auch deutlich mehr wert, als wenn man irgendwo Werbung macht in Zeitungen. Und außerhalb von Stockholm, sage ich jetzt mal, was den Rest des Landes betrifft, es gibt eine Klippe zwischen Stockholm und dem Rest von Schweden. Außerhalb von Stockholm ist es sehr einfach, mit Leuten in Kontakt zu treten. Die Stockholmer sind da noch deutlich anders. Da muss man wirklich die richtigen Leute an den richtigen Stellen kennen, um da ein bisschen näher reinzukommen. Was die Frage betraf von der Genehmigungsseite her, du brauchst hier keine großartige Genehmigung. Es ist relativ einfach, ein kleines Unternehmen zu gründen. Es wird hier einem wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Also jetzt nicht nur in der Fotografie, sondern in allen Bereichen, ich sage jetzt mal Handwerksbereiche. Es ist sehr einfach, hier eine Firma aufzumachen und anfangen zu arbeiten. Der springende Punkt ist halt, man muss überleben können. Also man muss genug Geld besitzen, um überleben zu können, um starten zu können, weil man natürlich hier jetzt mal keine Ansprüche hat auf das Sozialwesen. Außer natürlich, wenn man einen Anstellungsvertrag hat, dass Steuern gezahlt werden, dass Versicherungen gezahlt werden, dann hat man schon Ansprüche nach gewisser Zeit auf Arbeitslosenkasse. Aber ansonsten, dadurch, dass es halt, dadurch, dass du gezwungen bist, dich selber ernähren zu müssen, ist es relativ einfach, hier eine Firma zu gründen.
Ja, okay. Ich denke, also ich finde das ja ganz spannend, sowas auch mal zu hören, wobei es die wenigsten, glaube ich, jetzt so interessieren wird, weil nicht jeder jetzt insgeheim denkt, ich wandere aus und werde dort Fotograf, sondern die meisten, die uns zuhören, werden eher sagen, oh, ich reise jetzt mal nach Skandinavien, weil das da so schön ist und weil man so schöne Fotos da oben machen kann. Ich könnte dem zustimmen, wenn man das behauptet, weil ich nicht umsonst einen Großteil meiner Reisen irgendwie da oben im Norden verbracht habe, weil es dort wirklich sehr, sehr schön ist. Und es ist eigentlich, und jetzt sind wir bei dem Punkt von Ralf bei der Frage, wo kann man da eigentlich hinfahren? Also ich würde mal sagen, man kann eigentlich überall hinfahren und man kann eigentlich überall auch toll Landschaft fotografieren. Das hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, je weiter man zum Beispiel in den Norden kommt, da spielt Wetter, Licht und diese besondere nordische Landschaft eine Rolle. Und wir könnten jetzt viel darüber berichten. Also vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir vielleicht jetzt mal mit den Fotos anfangen. Es sei denn, irgendjemand würde jetzt noch sagen, ich würde gerne noch mal was dazu sagen. Dann würde ich nämlich jetzt überleiten und fragen, wir haben nämlich gesagt, wir bringen jetzt ein bisschen Fotos mit und erzählen mal ein bisschen was typisch ist, typische Fotos. Wer möchte mal anfangen?
Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die für Leute, die zu Besuch kommen, interessant sein könnte. Wie sieht's aus mit der Sprache? Muss man zwingend irgendwas von der Sprache vor Ort können oder reicht einem Englisch und sowas?
Englisch reicht definitiv.
Ja.
Okay.
Also Englisch reicht. Ich habe festgestellt, die Leute freuen sich, wenn man ein paar Brocken Norwegisch kann. Und wenn es nur guten Tag und Tschüss ist.
Ja.
Also das öffnet auf jeden Fall viel mehr Türen, wenn man das eben kann, weil die Leute dann merken, ach, man hat sich wirklich mit diesem Land beschäftigt, bevor man hierher gereist ist. Also das ist von Vorteil.
Volle Zustimmung und es darf auch gerne etwas mehr sein. Also Sprachgewandtheit wird abgelöst. Ist das nicht überall auf der Welt so?
Also um es kurz zu sagen, wenn man Englisch redet, dann bekommt man die Informationen, die man möchte. Und wenn man etwas Norwegisch kann, wird man zum Kaffee eingeladen.
Ja, also es ist in Finnland definitiv genauso. Also mit Englisch kommt man hier hervorragend klar. Grundsätzlich Finnisch ist natürlich eine relativ schwere Sprache im Vergleich zu Schwedisch oder Norwegisch, aber dauert halt ein bisschen länger, bis man es kann. Was auf jeden Fall, was ich aus eigener Erfahrung weiß, was auf keinen Fall gut ankommt, also ich meine, ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, aber es gibt viele Freunde, haben in typischen Touristenbüros gearbeitet oder in Restaurants. Und dann ist es überhaupt nicht gerne gesehen, wenn Leute ankommen und sofort Deutsch sprechen anstelle von Englisch. Auch wenn Leute hier viel, viel Englisch, viel Deutsch verstehen, es wird auch in den Schulen regelmäßig unterrichtet, gilt das doch schon eher als relativ unhöflich, wenn man es gar nicht erstmal auf Englisch versucht oder auf Finnisch kann man es ja mal probieren, wenn man ein bisschen was gelernt hat. Aber Deutsch ist dann oft dann, wenn man gleich damit anfängt, ist das schon ein bisschen komisch dann.
Das gilt also auch für meine Erfahrung.
Ja, dass Deutsch erstmal unhöflich wirkt. Also man sollte auf Englisch anfangen. Und wenn die Leute dann herausfinden, dass man aus Deutschland kommt, dann sind sie selbst so stolz, dass sie einem zeigen möchten, dass sie auch etwas Deutsch können, was hier eben sehr viele können in Norwegen.
Ja.
Und dann kann man es auch auf Deutsch probieren. Aber man sollte doch auch den Hintereingang über Englisch nehmen.
Ja. kann ich für Schweden auch sagen. Schweden spricht fast jeder auch, oder versteht zumindest fast jeder Deutsch. Aber man sollte definitiv mit einer Fremdsprache beginnen. Also Englisch natürlich, die sprechen sie hier fließend seit dem Kindesalter. Und aus meiner Erfahrung von damals, wo ich hier noch Urlaub gemacht habe, kann ich sagen, es gibt so von verschiedenen Verlegen CDs, Urlaubssprache. Und das ist eine ganz, ganz große Hilfe, wenn man mal so eine CD durchgelaufen ist und ein bisschen Urlaubslandessprache gelernt hat. Die sind ein bisschen freundlicher, die Leute. Es fällt einem persönlich deutlich einfacher, einkaufen zu gehen. Also auch gerade in Finnland ist es nicht besonders einfach einzukaufen, weil ich Schilder nicht lesen kann, in gewissen Teilen. Das trifft natürlich auch Schweden und Norwegen auch zu. Da stehen die Namen der Lebensmittel natürlich in der Landessprache. Man sollte zumindest schon mal ungefähr wissen, was was ist. Also das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man hier Urlaub machen möchte.
Zur Sprache in Norwegen kann ich nochmal sagen, es hilft ungemein, wenn man Englisch kann und Plattdeutsch. Weil ja, man eigentlich dann Deutsch, Englisch, Plattdeutsch, ist man in der Lage, dass man eigentlich Norwegisch lesen kann und verstehen kann. Ich war sehr überrascht, um es mal Plattdeutsch auszudrücken. Dors is mal schütt, wie de ko piss achtern rütt, wenn dat Kalf kommt. Ihr versteht kein Plattdeutsch. Ich nicht.
Doch.
Ralf.
Ich verstehe kein Wort.
Das heißt, übersetzt, da siehst du schief, wie die Kuh hinten rauspisst, wenn das Kalb kommt.
Okay.
Ja, da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber um die Überleitung nochmal zu finden, es gibt eigentlich keine. Wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir noch ein paar Sachen auf dem Plan haben. Ich würde gerne nochmal übergehen zu dem Punkt mit den Fotos, also mit den Landschaftsfotos. Also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen, die da jetzt dazugekommen sind, sich vielleicht vorbereitet haben, aber wir haben hier eigentlich abgemacht, dass wir mal jeder so drei Fotos mitbringen und mal so was Typisches, was man so gut in Skandinavien fotografieren kann, mal zeigt. Und da dürfen auch dann gerne Fragen gestellt werden. Wer möchte denn mal anfangen? Sven.
Ja, okay. Also ich bin hier gerade auf Renés Seite. Guck mir gerade mal Renés Bilder an. Vielleicht gucken wir uns
jetzt Renés.
Okay, ich habe jetzt. Oh, ich muss jetzt den Bildschirm hier teilen. Moment.
Sonst, wenn René schneller ist, dann kann René gerne anfangen.
Ja,
René?
Ja, kann ich machen. Dann okay. Versuche ich das mal hier. Ja, ich denke, die Besonderheit bei uns hier oben im Norden an der Küste ist, dass hier alpine Berge direkt auf das Meer treffen. Und seht ihr das Bild?
Ist das unten Wasser?
Perfekt.
Genau, unten das ist Wasser. Ganz klein zu erkennen, hier in dem Bereich, das ist ein Fischerboot. Das ist gerade im Februar, ist die Zeit, wenn der Dorsch aus der Barentssee hier in unsere Gewässer kommt. Und dann ist hier quasi, ja, sind hier alle voll zugange, um den Fischer aus dem Wasser zu holen. Und was wir sehen, ist hier unten eben ein Fjord und hier die bis zu 1000 Meter hohen Berge, die steil herausragen. Ich denke, das ist hier oben bei uns die Besonderheit, dass man diese Kombination aus Meer und sehr alpinen Bergen hat. Was im Winter, finde ich, noch spektakulärer wirkt als im Sommer, weil durch den Schnee wirken die Berge deutlich plastischer. Also wer es gezielt auf diese Schroffheit abgesehen hat, der darf gerne im Winter kommen. Ja, das wäre, wie gesagt, so die Besonderheit hier in unserer Region.
René, du planst ja auch da oben irgendwie so ein bisschen was mit Fotoguiding und Workshops und so zu machen, ne?
Ja, genau. Also ich wohne ja mit meiner Frau erst seit einem Jahr hier. Das heißt, es gibt noch nicht so viele konkrete Dinge, aber sehr viele Pläne und Ideen. Und also einer meiner vielen Berufe wird eben sein, dass wir uns auch oder dass ich mich hier im Tourismus eben selbstständig mache. Und ich arbeite mittlerweile schon mit der Uni in Bochum zusammen und biete Geografie-Exkursionen an, die dann eher eben für Geografen sind, aber in die gleiche Richtung sollen auch Führungen im Bereich Fotografie gehen. Also nicht reine Fotoexkursion, sondern eine Kombination eben aus ja, Fotoguiding und auch Landeskunde und Naturführungen.
Also ich glaube gerade, Entschuldigung, ich glaube gerade die Gegend da oben, lass mal das Foto bitte nochmal an. Ich glaube gerade die Gegend da oben, die bietet sich auch wirklich an, dass man unbedingt ein Telefoto, ein Telezoom mitnimmt, ne?
Ja, also dieses Foto hier habe ich, ich müsste mal in die Excel gucken.
I, drücke I.
Das ist mit 70 mm gemacht.
Ja, alles klar.
Also ich muss sagen, mit Weitwinkel kommt man gar nicht so weit. Das Weitwinkel ist sehr schön im Strandbereich, wenn man Steine im Vordergrund hat, aber um so diese gewaltige Natur aufzunehmen, ist das Tele oft von Vorteil, das muss man ganz klar sagen. Durch diese Stauchung des Horizontes wirkt das doch deutlich dramatischer dann auf den Fotos.
Ja. Was hast du noch mitgebracht?
Was hab ich
oder noch sind mit... da Fragen zu dem Foto? Ich möchte jetzt nicht als
hast du das am Fragen vom...
ja. Ja, mach.
Hast du das dann vom Boot aufgenommen oder vom Land?
Das ist vom Land aufgenommen. Das ist an dieser Stelle ist der Fjord, glaube ich, nur knapp 1 Kilometer breit. Das ist der Ösnesfjord, das ist im Norden der Lofoten, also gar nicht so weit von meinem Ort, wo ich wohne, entfernt. Genau, sowas kann man bequem vom Land aufnehmen, eigentlich sehr touristisch sehr geeignet, weil man muss einfach nur mit dem Auto eine Parkmöglichkeit finden, was im Winter etwas schwieriger ist, steigt aus und macht das Foto. Also das ist, ist oft sehr einfach.
Das stimmt.
Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, René, was hast du noch mitgebracht?
Ja, weil wir gerade beim Winter waren, dachte ich, zeige ich noch dieses Foto. Im Winter und die Region nördlich des Polarkreises führt, sieht man ja oft an die Polarnacht. Und das ist, zumindest für viele meiner deutschen Freunde, bedeutet das, es ist stockfinster hier, ein halbes Jahr lang. Das ist natürlich nicht so. Es ist eigentlich nie stockfinster, außer nachts. Aber es ist die ganze Zeit stockfinster. Und dieses Foto habe ich, ich glaube, Mitte Dezember aufgenommen. Um die Eckdaten zu sagen, die Sonne verschwindet hier Anfang Dezember und kommt Anfang Januar wieder. In dieser Zeit ist sie komplett unterm Horizont und sichtbar ist die Sonne bis zum 18. November und ab dem 18. Januar wieder. Da kommt sie dann zwischen den Bergen wieder hervor. Aber selbst am 24. Dezember, so nahezu am dunkelsten Tag des Jahres, kann man sagen, haben wir hier 4 bis 5 Stunden Dämmerung. Was,
Du sagtest gerade, der Winter ist insofern auch besonders, weil man da A, Parkplatzprobleme hat. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das finde ich ja echt ganz
spannend. Naja, der Schnee liegt ja nun da und der wird auf den Straßen Gott sei Dank geräumt. Allerdings liegt er dann an der Seite 1 bis 2 Meter hoch, je nach Winter und Schneefall. Aber so sind natürlich alle Parkbuchten, die man im Sommer vorfindet, nicht da. Und so kann es sein, dass man ein schönes, also gerade wenn man als Tourist hier ist und mit dem Auto unterwegs ist, ein schönes Fotomotiv sieht, aber eben 2 Kilometer lang keine Haltemöglichkeit findet. Ja. Und das kann dann etwas problematisch sein.
Also Schneeschuhe.
Ja, aber man muss halt auch einen Platz für das Auto finden. Ne?
Ja.
Und dann, genau, Schneeschuhe anziehen und zurücklaufen am Straßenrand. Das ist oft die einzige Möglichkeit. Und das ist auf den Lofoten ist das noch deutlich extremer, weil da die aufgrund der steilen Berge der Platz an der Küste relativ knapp ist. Also das ist oft nur ein sehr schmaler Streifen, wo Straße und Häuser sind. Und da sind die Parkmöglichkeiten und Ausweichmöglichkeiten eben noch geringer.
Was würdest du denn Leuten raten, die mal unbedingt im Winter da oben fotografieren wollen?
Was würde ich denen raten? Also ich würde denen raten, sich eine Region auszusuchen. Also ob das jetzt Lofoten, Westerholm sind, ich würde das immer so als Großpaket bezeichnen. Und ich würde mir fast eine feste Unterkunft suchen. Und von dieser Unterkunft aus sternförmig Tagestouren machen, weil das einfach das Wetter, das könnte in den meisten Wohnmobilen dann doch auch etwas ungemütlich werden, auch mit Standheizung oder Gasheizung.
Du kommst nicht so einfach hoch mit Wohnmobilen. Also du müsstest dir ja
auch genau.
schon eins leihen. Ne?
Man
das
müsste
ist ja
sich
schon das Problem,
leihen,
dass man über
man sollte
Hochebenen da gar nicht...
Ja, man kommt rüber, aber man sollte definitiv Spike-Reifen haben. Also mit normalen deutschen Winterreifen kann man sicherlich fahren, aber sobald dann hier gerade an der Küste regnet es im Winter auch hin und wieder. Und dann sind die Straßen hier oft spiegelglatt und da kommt man dann wirklich nur noch mit Spike-Reifen weiter. Da hilft ein Winterreifen aus Deutschland dem gar nichts mehr. Also Autofahren hier oben
schon
im Winter.
Hochfliegen, ne? Man sollte schon hochfliegen.
Ja, man sollte hochfliegen und sich dann am besten ein Auto mieten, was leider in Norwegen sehr teuer ist. Oder man sucht sich immer eine Region aus und zum Beispiel, ja, man sucht sich eine kleine Pension, ein kleines Zimmer für 2-3 Tage, fotografiert dann da im Umkreis und kann auch dann den Bus nehmen und in eine andere Ecke fahren und von da wieder fotografieren. Also man muss nicht unbedingt mit dem Auto hier unterwegs sein. Dieses Bild zum Beispiel, um ein bisschen Werbung zu machen, habe ich direkt bei uns vom Haus aufgenommen. Ah. Also man darf dann auch gern bei uns übernachten in unserem Gästezimmer.
Okay, darauf kommen das wir dann mal eigentlich. Zurück.
Genau.
Nein, also Sven, das,
ja.
Du wolltest darauf zurückkommen. Auf das Gästezimmer.
Definitiv.
René, was hast du noch mitgebracht? Sind da Fragen zu dem Foto? Entschuldigung. Keine Fragen.
Also kannst du auch kurz geografisch einordnen, was man im Hintergrund sieht. Das sind quasi die nördlichen Berge der Lofoten von Ostfjordeuer. Das sind so die sind alle so ja, bis zu 1000, ein bisschen über 1000 Meter hoch. Und bei uns hier auf den Westerholen sind die Berge nicht ganz so hoch, dafür ist die Landschaft eben etwas fußtauglicher, möchte ich sagen. Also man kann gut hier wandern und Ski wandern. Also man hat hier mehr Möglichkeiten, ins Land hineinzukommen, ohne jetzt Bergsteigerausrüstung und so weiter.
Gut.
Genau.
Was hast du noch mitgebracht?
Was habe ich noch mitgebracht? Das ist ähnlich, da wollte ich einmal nur nochmal das Winterlicht eben zeigen. Ja, die blaue Stunde hier ist im Winter immer sehr lang, die ja bei Fotografen durchaus beliebt ist. Besonders gut geeignet ist sie für Mondaufnahmen, wie man es auch eben hier sieht. Oh. Also wer die blaue Stunde mag, der muss einfach im Norden hierher kommen. Und mit den weißen schneebedeckten Bergen wird natürlich auch das letzte Restlicht verstärkt und was hier denn, ja, gerade Vollmondnächte sehr hell macht. Und
mach mal weiter.
Ja. Und die andere Besonderheit, die wir hier haben, wir haben nicht nur die Polarnacht, wir haben dann eben auch die Mitternachtssonne, die berühmte. Dieses Bild hier ist auf Værøy entstanden, das ist eine der südlichen Lofoteninseln, wo man nur mit der Fähre hinkommt. Und das ist jetzt an der Nordwestküste entstanden. Circa 1.30 Uhr, wenn man da die Sommerzeit rausrechnet, ist es quasi fast die Mitternachtssonne.
Also ein bisschen, da würde ich auch gerne mal einklinken, weil die Mitternachtssonne etwas ist, was bestimmt viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch besonders interessieren sollte, weil man hat relativ hohe Chancen, in die Auswirkungen da hineinzukommen. Auswirkungen meine ich vor allen Dingen deswegen, weil die Mitternachtssonne, so war es bei mir jedenfalls immer, die macht was mit einem. Und ich finde, das ist das Bemerkenswerte an der Mitternachtssonne. Bemerkenswert finde ich an der Mitternachtssonne auch, dass man relativ lange fotografieren kann und dass man in so eine Art Rausch gerät. Weiß ich, ist es eigentlich auch noch so, ja, wenn man da lebt?
Also ich habe jetzt dieses Jahr hier meinen zweiten Sommer unter der Mitternachtssonne verbracht. Letztes Jahr war es nahezu verregnet, da hat man von der Mitternachtssonne gar nicht so viel mitbekommen. Also der Sommer war sehr bescheiden. Dieses Jahr, der Sommer, der war unglaublich. Der war einfach nur grandios. Und was die Sonne mit mir gemacht hat, ist, dass ich im Prinzip meinen Rhythmus etwas umgestellt habe. Also ich habe meine Hauptaktivität mehr auf die Nacht verlegt, weil einfach eben das Licht sehr schön ist. Man hat im Prinzip, kann man sagen, so von 10 Uhr abends bis 4, 5 Uhr morgens so diese rötlichen, warmen Töne.
weil die Sonne dann doch sehr, sehr tief am Horizont ist. Und auch das Naturerlebnis ist ganz toll. Also es ist sehr still, weil die meisten Menschen dann doch im Bett liegen. Es sind keine Autos auf den Straßen. Und die Tierwelt, die erwacht ungefähr so gegen 2-3 Uhr. Und zu dieser Zeit ist ja auch die, wenn man im Mai ist, so die Vogelballs und dann kommt die Brutzeit und die Vögel sind sehr aktiv. Also das ist eine ganz besondere Zeit, gerade diese Morgenstunden im Sommer, wenn man da an die Küste geht, ans Meer und ja, einfach der Natur lauscht. Also das ist schon sehr besonders und man kann es als Droge bezeichnen, würde ich sagen, von der man sehr berauscht ist.
Das kann man nicht schöner in Worte fassen, denke ich.
Fotografisch würde ich es fast, also gerade für Leute, die als Touristen hierher kommen, fast etwas schwierig bezeichnen, dadurch die normale Tageszeit, wenn denn die Sonne scheint, also keine Wolke davor ist, dann ist es doch sehr hell, muss man sagen. Also das Fotolicht ist dann nicht immer so beeindruckend. Das schönste Fotolicht ist, wie gesagt, so eher zwischen 10 Uhr abends und 4 Uhr morgens, so würde ich das bezeichnen. Und also man sollte definitiv, wenn man hierher kommt, seinen Rhythmus umstellen und ich würde ihn auf die Nacht verlagern, wenn man das schöne Licht genießen möchte. Das ist, weil der normale Tag unterscheidet sich ja im Prinzip nicht von den Sommertagen jetzt in Deutschland oder anderen Regionen. Aber die Nacht ist eben etwas Besonderes und die sollte man auch mitbekommen und dann nicht in seinem Campingbett liegen und sie verschlafen.
Also mir geht es so, dass ich jetzt am liebsten Sack und Pack packen würde und mal hochfahren würde. Ich habe aber leider gerade andere Sachen zu tun. Hast du noch andere Fotos mitgebracht?
So jetzt nicht direkt. Also das waren jetzt so diese drei Bilder eben zu den Besonderheiten. Einmal der Winter nördlich des Polarkreises, der Sommer nördlich des Polarkreises und einmal eben die Besonderheit mit den alpinen Bergen am Meer. Das wäre es eigentlich jetzt so. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen wären zu anderen Situationen, könnte ich nach einem Foto suchen, aber sonst wäre es das erstmal von meiner Seite.
Fragen sind Fragen. Das kann ich gar nicht glauben. Aber ich möchte mal eine Anmerkung machen. Sehr schöne Fotos, René, ja. Echt toll. Die machen richtig Lust, mal wieder nach Norwegen zu fahren. Es ist so, dass mir aufgefallen ist, dass doch bei dir relativ wenig Weitwinkel so eine Rolle spielt. Ne? Also das finde ich schon... Das fand ich schon sehr auffällig. Also ich muss ehrlich sagen, die letzten Mal, als ich oben war, da habe ich eigentlich kaum mit dem Tele gearbeitet. Ich glaube, das muss ich mir nächstes Mal wirklich auf den Plan schreiben, dass ich also am Tag mal eine Stunde mit dem 70 bis 200er durch die Gegend laufen soll.
Ja, das ist zu empfehlen, definitiv. Ja.
Okay, dann würde ich gerne nochmal überleiten. Wir haben nämlich schon so von der Zeit her, glaube ich, sind wir schon fast ein bisschen an der Grenze, aber Sven, ich glaube, wir könnten jetzt mal zu dir kommen.
Ja, ich mache mal das Screen-Sharing jetzt hier an.
Das hier. Danke, René.
Ja.
Oh, ich sehe mich selbst.
Okay. Ja, jetzt haben wir hier. Okay, machen wir erstmal hier oben. Yay, das geht ja voll. Okay, jetzt ist besser, hoffe ich.
Ja.
Okay, ne, ich kann da René total zustimmen. Das ist, also hier bei uns oben ist das ganz genauso. Im Sommer ist hier schon das Licht die ganze Nacht über gut. Und wenn man dann Fotos machen will, ist auch schon die Nacht definitiv der bessere Zeitpunkt. Also ich habe das jetzt, oft haut das mit meinem Arbeitsrhythmus leider nicht immer ganz hin, aber das ist dann schon bequem, dass man dann abends schön locker irgendwo hinfahren kann, hat schönes Licht und kann irgendwo fotografieren. Und wenn einem dann ein besserer Platz einfällt, der irgendwie 50 Kilometer weit weg ist, kann man da immer noch hinfahren und hat immer noch gutes Licht in der Zwischenzeit. Das finde ich dann auch ganz angenehm. Und im Winter ist natürlich die Kiste dann natürlich auch genau andersrum. Da kann man hier zu der dunkelsten Zeit, kurz vor Weihnachten, kann man hier bequem vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fotografieren. Alle drei, vier Stunden, die das Licht dann halt da ist. Und das ist schon ganz, ganz praktisch, ehrlich gesagt. Okay, jetzt guck mal hier einmal, ich habe jetzt hier überwiegend, ich habe dabei ja auch selber viel in Norwegen unterwegs die letzten Jahre, aber habe jetzt einfach, weil ich ja hier die finnische Fraktion vertrete, mal typische Bilder hier aus Finnland rausgegraben.
Und du hast übrigens auch sehr schöne Fotos in Großbritannien gemacht. Also ich kann auch nur einladen, mal deinen Blog zu besuchen. Und du bist auch sehr kommunikativ und sehr experimentierfreudig. Aber ich freue mich trotzdem, dass du hier Finnland, die finnischen Fahnen hochhältst.
Ja, genau. Irgendwer muss das hier machen. Okay, aber gucken wir jetzt erstmal vielleicht das hier. Das habe ich jetzt diesen Sommer hier gemacht. Das Foto, das ist hoch im Norden von Finnland. In der Nähe der Stadt Ivalor. Und das ist ein bisschen weiter südlich, 20 Kilometer, 30 Kilometer südlich. Und das ist auch das, wo ich habe jetzt ehrlich gesagt die EXIF-Daten nicht wirklich noch vorhanden. Hier habe ich die eigentlich hier irgendwie. Wie viel Uhr habe ich das gemacht? Ja, genau, das ist hier auch Mitternacht. 7 Minuten vor Mitternacht aufgenommen. Und so ist das Licht dann halt auch da gewesen. Da war das auch noch wolkig an dem Abend. Und trotz allem immer noch ziemlich helles Licht dann zu dem Zeitpunkt gewesen. Das ist so eine typische Landschaft, wie man sie hier im Norden von Lappland viel vorfindet. Also hier schon ist schon hügelig, aber die Berge sind halt nicht, also auf jeden Fall nicht sehr steil und auch nicht besonders hoch. Dann haben wir hier noch, gehen wir mal eins weiter. Ist da irgendeine Frage vielleicht zu diesem Foto hier, weil ich kann jetzt hier euren Bildschirm nicht gleichzeitig sehen.
Ich gehe mal davon aus, dass das ein Foto ist. Das ist nicht gestitcht, ne?
Doch, das ist gestitcht. Das sind 11 oder 12 Fotos ursprünglich.
Ui, ja.
Das Originalbild ist richtig groß.
Dann hast du nicht mit Filtern gearbeitet wahrscheinlich, ne?
Doch, ich habe hier, ist ja nicht so lange her, weil mein Gedächtnis lässt dann auch nach. Aber ich meine, ich habe hier ganz normal einen graduierten ND-Filter drauf gehabt, hier über dem Himmel. Ein bisschen. Vielleicht ein oder zwei Stops. Auf jeden Fall nicht drei Stops. Aber zwei Stops vermute ich einfach mal jetzt. Weil ich die eigentlich immer drauf habe.
Aber übrigens auch Pflichtprogramm, glaube ich, für jeden, der da hochfährt und Landschaftsfotografiert. Ne?
Ja, also auch in Norwegen. Ja.
Können wir mal eine Extra-Sendung zu machen, zu filtern. Ne? Da hätte ich
auch. Das ist eine gute Idee.
Ja, okay, dann machen wir, sparen wir uns das mal mit den Filtern weiter.
Okay, gehen wir das nächste Mal. Hier ist jetzt, das Bild habe ich hier gleich in der Nähe aufgenommen. Das ist ja, das ist Eis, genau, das ist der Bottnische Meerbusen ist das hier. Das ist aufgenommen auf einer Insel, die ist hier, was ist das, westlich von mir hier im Bottnischen Meerbusen. Und normalerweise fährt man da mit einer Fähre hin und im Winter friert das Meer halt komplett zu und dann ist da eine Straße, die über das Eis rüber geht. Und dann kann man mit dem Auto zu der Insel rüberfahren, was knapp um die irgendwas zwischen 15 und 20 Kilometer ist die Straße dann auf dem Eis. Kann man da schön rüberfahren.
Man braucht Spikes dann wahrscheinlich, ne?
Du hast sowieso Winterreifen dann drauf, aber auf der Straße, die ist dann nicht so glatt. Das war an diesem Tag, das sollte ich vielleicht gleich noch sagen, war das ein besonderer Tag eigentlich. Habe ich aufgenommen, Neujahr vor 3 Jahren, glaube ich, oder vor 4 Jahren. Und normalerweise friert das Eis das Meer zu und dann liegt da auch irgendwann immer eine dicke Schneeschicht drüber. Und da war aber gerade zu dem Jahr, zu Neujahr, ein Riesensturm hier in der Gegend. Und der hat das ganze Eis an die Küste gepresst. Und dann ist das, weil es so kalt war, auch gleichzeitig gleich wieder neu zugefroren. Deshalb hat man hier diese Plattenstrukturen hier drin. Und es hat danach auch nicht wieder geschneit. Deshalb, das ist eigentlich relativ selten, dass man das Eis so in der Form hier sieht, wie das hier jetzt gerade ist.
Das ist aber auch eine typische skandinavische Geschichte, dass man immer sehr wetterfühlig sein sollte. Und zwar, wenn man merkt, dass es Wetteränderungen oder Unwetter oder schlechtes Wetter gibt, dass man dann eigentlich losziehen sollte zum Fotografieren. Meine Erfahrung sind die, dass man dann die besten Fotos macht.
Ja, das soll. Und man sollte definitiv nicht den Wetterbericht verfolgen, da man ist ja bei uns hier oben an der Küste in 90% der Fällen daneben liegt.
Ja, das stimmt. Ich war schon oft bei euch da oben. Ich bin immer losgefahren, als es hier stand, das Wetter ist grottenschlecht. Und dann war das dann da immer genau das Gegenteil. Bis auf einmal, wo es dann wirklich grottig war. Aber
Und es wechselt auch. Es wechselt auch sehr schnell. Also wir hatten diesen Sommer, also auch die Temperaturen, wir hatten Anfang Juni noch einen Abend mit knapp 5 Grad. Und 2 Tage später schwitzen wir hier bei 27 Grad. Also das geht sehr schnell. Und das Gleiche gilt eben dann auch für Windstille und dann frischt der Wind plötzlich auf 15, 20 Meter pro Sekunde.
Ja.
Also das geht sehr schnell. Und man sollte rausgucken, wenn man wissen möchte, wie das Wetter ist oder wie es vielleicht wird.
Okay, weiter im Programm.
Ja, okay, gucken wir einfach
Sven.
mal auf das nächste Bild vielleicht.
Ja.
Das habe ich hier, das ist auch kurz nach und oder vor Sonnenuntergang gewesen. Und das ist tatsächlich in Finnland, aber aufgenommen von der schwedischen Seite. Das ist ein Wasserfall und das ist einfach nur ein schönes Beispiel, wie das Licht oft hier oben wird. Das Foto ist relativ wenig bearbeitet. Ein bisschen habe ich natürlich gemacht, aber tatsächlich nicht sehr viel. Und das ist auch eine typische Landschaft, die man gerade in Finnland viel findet, also diese alten Holzhäuser und naja, und halt eben schönes Licht am Abend dann halt eben. Ist halt nicht so ungewöhnlich, so ein Blick hier.
Okay.
Ja.
Fragen? Keine, ist alles gesagt. Dann mal weiter.
Ja. Ich hätte hier noch ein paar Bilder aus Renés Nachbarschaft.
Okay.
Hier zum Beispiel von den Lofoteninseln. Da habe ich aber dann tatsächlich auch mal das Weitwinkel dann rausgegraben hier. Und das ist, ich wusste mal, wie dieser See heißt. Das ist in der Nähe vom Nussfjord, falls René weiß, wo das ist. Und das ist auch gerade direkt das war auch so eine Nacht, da sind wir über die ganze Nacht durch mit dem Auto über die Insel rübergefahren und haben dann auch von Sonnenuntergang oder von spät am Abend bis frühen Morgen irgendwie 5, 6 Stunden durch die Nacht gefahren und überall fotografiert. Und das war es einer der letzten Plätze, wo wir dann waren, bevor die Sonne dann tatsächlich zu hoch war.
Genau, das ist der Punkt. Man muss wirklich die Nacht nutzen, bevor die Sonne dann zu grell wird.
Ja.
Das ist ganz wichtig für Sommerreisende hier oben.
Genau. Also schlafen tagsüber ist dann definitiv besser als nachts.
Fragen zu dem Bild. Wie hast du die Spiegelung so gut hingekriegt?
Ah, die waren eigentlich schon da musste ich gar nichts machen. Das war ein sehr windstiller Tag an dem Tag. Und dann, das ist auch, dieser See ist auch genau in den Bergen. Also hier sind natürlich Berge und hier auf der rechten Seite sind Berge und hinter mir waren auch Berge. Da weht nicht viel Wind. Also
Ja.
weht auf jeden Fall da an dem Abend nicht viel Wind.
Okay, was
Darf
hast
ich
du noch
trotzdem
gesehen?
was zu
Ach ja,
Filtern
gerne.
sagen?
Ja.
Ja? Ich gehe mal von aus, du hast da einen Graufalloff-Filter
Ja,
benutzt bei dem
natürlich.
Bild. Hast du den dann bis in die Spiegelung runtergezogen? Weil ja doch die Helligkeit der zwei Berge, wenn man das so sagt, doch
Ja.
nahezu gleich ist.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr. Es ist gut möglich, dass ich hier den Filter tatsächlich. Siehst du meine Maus eigentlich?
Ich hatte sie gerade kurz gesehen. Ja, jetzt sehe ich sie.
Ja. Es ist gut möglich, dass ich den Filter hier so schräg über das Bild drüber gezogen habe.
Okay.
Bis in die Spiegelung rein. Das mache ich häufiger mal. Ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ja. Dann hätte ich vielleicht noch eins, das ist auch aus Renés Nachbarschaft, habe ich diesen Sommer auch aufgenommen. Obwohl das ist mehr, noch weit, ein bisschen weiter in den Norden von Norwegen. Das ist schon in dem Finnmark-Bereich. Tatsächlich, eigentlich wollte ich dahin, wo René ein Foto gemacht hatte, nach Senja. Und auf dem Tag ich bin gerade aus Finnland gekommen und zu der Zeit war das Wetter auf jeden Fall in dem Bereich gleich hinter der finnischen Grenze so schlecht, dass im Sommer da das Geröll von den Bergen runtergekommen ist und die Straße wurde gesperrt und wurde auch erst bis zum nächsten Tag, erst wieder am nächsten Tag aufgemacht. Also musste ich mir was anderes überlegen. Und dann bin ich einfach spontan in die entgegengesetzte Richtung gefahren und habe irgendwo auf der Straße dann diesen Wasserfall gefunden. Und das sind tatsächlich auch, das Original sind zwei, drei Fotos. Drei sind zusammengestitcht hier. Hat Photoshop auch ganz brav gemacht. Ja, ich, ja. Wenn da keine Fragen sind, würde ich sagen, können wir auch mal dann zum nächsten übergehen. Dann.
Gerne.
Da Henning nicht mehr da ist und den schwedischen Teil nicht übernehmen kann, habe ich eben geklärt, dass Martin das übernimmt. Henning hat nämlich leider zu viele Verbindungsprobleme gehabt. Der ist vor einer Weile gegangen.
Alles klar. Okay, dann Sven.
Ja?
Du hattest noch ein Foto. Du hast den Screen nicht mehr geteilt.
Ach so, habe ich nicht mehr. Okay.
Nee.
Ich hatte das letzte Bild. Ach, Mist.
Du meintest zum nächsten Menschen und nicht zum nächsten Foto, oder?
Genau.
Ach so, alles klar, okay. Ja.
Wir können das natürlich noch ausdehnen, aber das wär, muss ja nicht
sein. Nee, okay. Martin, wenn du soweit bist, darfst du gerne die schwedischen Flaggen hissen.
Ja, das wäre beispielsweise oben aus Lappland. Die Landschaft, die ihr da seht, ist Jukkasjärvi. Hier auf der rechten Seite wäre das Eishotel und dieses Bild ist kurz vor Mitternacht, 20 Minuten vor Mitternacht entstanden, also diese berühmte Mitternachtssonne. Das ist also wirklich taghell danach wie vor draußen und die Sonne, der Berg hier hat ungefähr 450 Meter Höhe. Die Sonne liegt genau hier hinten drauf, also untergehen ist dann nichts, 50 Tage lang Sonne. So sieht das in Lappland aus, jenseits vom Polarkreis. Es liegt ungefähr wohl so auf der Höhe von den Lofoten, um das mal regional ein bisschen einzuschränken.
Da ist jetzt aber irgendein Filter in den Wolken, oder? Ist
Nein,
das wirklich so?
Das ist fotografiert.
Wow.
Außer natürlich die Schwarz-Weiß-Anpassung, die hat natürlich noch ein bisschen gekickt, das ist ganz klar. Selbe Spiel, Winterzeit. Jenseits vom Polarkreis halt die weltberühmten Polarlichter, die man mit bloßem Auge so jetzt wie auf diesem Foto nicht sehen kann, sondern das entsteht halt durch Langzeitbelichtung. Dieses Bild ist ungefähr 30 Sekunden belichtet und in dieser Zeit treten halt diese Blumenstrukturen auf und diese Schleierstrukturen hier in diesen Polarlichtern. Viele, die Bilder sich davon angucken, sehen solche Bilder, fahren hin und wundern sich, warum sie das gar nicht sehen können. Das liegt halt daran, dass das menschliche Auge sowas gar nicht sehen kann. Deswegen erwähne ich das hierzu auch nochmal. Also es ist wirklich sehr spektakulär, das zu sehen.
Also ich kann einwerfen, man kann sie in dieser Intensität auch in echt sehen mit dem menschlichen Auge.
Ja, es ist nur ein Unterschied zwischen dem Bild und dem Auge.
Ja, da ist es allerdings, da muss es deutlich stärker sein, als es für die Kamera sein muss. Weil, wie Martin sagte, mit der Kamera kann man einfach mit längerer Belichtung mehr rauskitzeln.
Genau.
Aber man kann Glück haben und bei ganz starkem Licht das auch wirklich so hell sehen, dass wirklich die ganze Landschaft um einen herum, also auch der Schnee, dann grün ist. Also das, und dass man fast Schatten wirft. Also das kann vorkommen.
Also die Helligkeit, die passt auch von dem Bild. Das auf jeden Fall. Also auch solche Schleier und so. Und dass hier sowas entsteht, das sieht man auch. Nur halt dieses komplette Blumengebilde, sage ich jetzt mal, wenn ich das so nenne, das ist halt mit dem Auge nicht ganz so zu sehen. Aber die Helligkeit ist enorm von dem Licht. Ja. Und wir sind jetzt in dem kommenden Winter im dritten Jahr von der Sonnenaktivität. Da kann man also wirklich sehr, sehr schöne Effekte sehen. Das ist immer so alle 10, 11 Jahre extreme Sonnenaktivität. Da hat man diese besonderen Erscheinungen und die Farben ergeben sich halt aus den verschiedenen Atmosphärschichten, wo sich eben die Ionen drin bilden.
Also ich glaube, da gäbe es eine ganze Menge noch zu erzählen. Da könnte man eigentlich mal eine Sondersendung zu machen.
Zum Polarlicht.
Ja, zum Polarlicht. Ja. Also das wäre eigentlich nochmal eine Idee, dass man sich da nochmal zusammentut. Ich muss leider so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ne? Also ich will nicht hetzen, tue es aber wahrscheinlich jetzt gerade. Ich würde gerne dich bitten, Martin, dass du einfach nochmal weitermachst mit deinen Bildern.
Ja, was man eben gesehen hat, war halt so ein Schneesturm in Lappland. Das wäre jetzt mal ein Bild aus Stockholm, aus dem Scherngarten von Stockholm, die mehr als 24.000 Inseln, die Stockholm in der Richtung finnischen Seite hat. Finnland hat einen ähnlichen Scherngarten, nur eine völlig andere Farbe, eine andere Steinstruktur. Das hier ist halt unsere Seite, die Stockholmer Seite. Die Ostsee, die halt sehr, sehr schön ist. Man kann überall mit den Booten rumfahren und auch sehr, sehr viele Inseln besuchen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Schiffsverbindungen von Stockholm aus, raus in die Stern, um dort Urlaub zu machen, zelten zu gehen oder mit dem Wohnmobil hinzufahren und sehen wir mal eine Zeit lang auf diesen Inseln zu verbringen. Ist gar kein Problem, hier rüber zu kommen, von Insel zu Insel, natürlich nicht auf allen, aber auf vielen großen. Ja, und im Winter ist diese Ostsee komplett zugefroren.
Zu dem Bild hätte ich nochmal eine kurze Frage. Und zwar, waren das Krebse im Vordergrund oder
dieser Nein, rote Fleck? Nein, das Rote, was man da gesehen hat, das war Seetang, der da angeschwommen war. Ah, okay. Also Pflanzen aus der Ostsee. Mhm. Das hier wäre jetzt diese zugefrorene Ostsee im Winter. Das ist so ungefähr, wenn ich mal reingucke, Januar, Viertel vor drei. Viel höher kommt die Sonne eigentlich auch nicht tagsüber. Sie geht, also ist jetzt schon am Untergehen. Halb drei im Januar geht die Sonne jetzt schon unter. Viel höher ist sie tagsüber nicht. Stockholm hat relativ viel Glück. Wir haben ungefähr, wenn wir Glück haben, so gutes Wetter haben wir auf diesem Foto 6 Stunden Tageslicht. Also das ist nicht so schlimm wie da oben jenseits vom Polarkreis, wo mal nur kurz die Sonne ein bisschen rüberlugt. Also wir haben hier doch ein bisschen mehr Lichtverhältnisse, genauso wie in Oslo oder Helsinki oder Kopenhagen oder halt gerade im Norden von Deutschland. Es ist schon relativ identisch.
Ich glaube, es ist weniger eine Frage des Glücks, sondern der Tatsache, dass Menschen sich dort ansiedeln, weil es dort noch längere Zeit lebenswert ist.
Ja.
Frage, kann ich an? Doch.
Du hast natürlich extreme Jahreszeitenunterschiede zwischen dem nördlichen Skandinavien und dem besiedelten Skandinavien, dadurch auch von der Vegetation und Ackerbau, Viehzucht etc. Das sind natürlich auch alles so Sachen. Das Licht spielt natürlich nur eine periphere Rolle, aber für die Landwirtschaft ist es schon wichtig, dass man mehr im südlichen Teil ist, wo man halt wirklich was züchten kann. Also jetzt ganz oben, jenseits vom Polarkreis, da wächst schon fast nichts mehr, was irgendwie essbar wäre. Also Kartoffeln und so ist auch unheimlich schwierig anzubauen da oben, weil eben zu wenig Wärme existiert im Boden. Ja, und abschließend habe ich hier noch ein Bild aus dem Jämtland von den Rentieren. Die sind ja, denke ich mal, auch sehr, sehr bekannt im skandinavischen Bereich, die Rentiere. Das hier habe ich im Jämtland gemacht. Das ist das Herz von Schweden, wo die Mitte von Schweden erreicht ist. Von Stockholm ungefähr nochmal knapp 600 Kilometer weg, direkt an der norwegischen Grenze. Nach Norwegen sind es noch 80 Kilometer von da aus. Das ist halt unsere Gebirgslandschaft, wo man sehr, sehr viel von diesen Rentieren und auch Braunbären halt antreffen kann.
Ja, vielen, vielen Dank für das Zeigen der Fotos.
Ich würde gerne noch ganz kurz was ergänzen.
Gerne, René.
Ja, gerade zu dem Klima. Martin hat ja jetzt gerade über Schweden geredet, da muss man sagen, dass es auch Finnland, das ist sehr kontinental geprägt, da sind sicherlich die Winter deutlich kälter und genauso ist das dann eben auch für die Vegetation eher hinderlich. Hier in Norwegen, auch wenn wir also hier oben auf den Westen und 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis sind, muss man sagen, hier ist im Januar die Durchschnittstemperatur bei -1 bis -2 Grad nur, also es ist sehr mild. Was wir dem Golfstrom zu verdanken haben. Mhm. Und dadurch, dass wir aber an der Küste sind, sind auch die Sommer mit einer Durchschnittstemperatur von 12 Grad eben auch recht, recht frisch. Also wirklich Hitzeperioden gibt es hier nicht. Also dass Leute, die hier oben bei uns an der Küste Polarlichter fotografieren wollen, die müssen sich nicht den dicken Daunenparker einstecken, sondern da reicht eigentlich normale Winterbekleidung, die man auch von Deutschland kennt. So viel zur Temperatur.
Eine wichtige Information und auch noch zu bemerken wäre, dass die letzten 3 Sommer da oben bei euch, also Traumsommer waren.
Na, der letztjährige war etwas bescheiden, zumindest der Juni. Aber weitestgehend waren die letzten Sommer ganz gut, ja.
Was wahrscheinlich der Klimaerwärmung zu danken ist.
Ja, das ist über die Klimaerwärmung in Norwegen sollten wir noch
einen anderen Hangout starten. Sonst okay, artet das wir haben, nicht wirklich
wir aus. Sammeln Themen. Wir sammeln Themen. Ja, wunderbar. René, du hast das wieder sehr gut gemacht hier mit dem Übergang zum allgemeinen Teil der Fragen. Also das würde ich jetzt doch gerne noch mal ein bisschen fokussieren. Ich kann es nachvollziehen, dass man erstmal gespannt lauscht, weil das habt ihr wirklich toll gemacht. Also klasse. Vielen Dank schon mal von meiner Seite aus. Das soll aber noch kein Abschlusswort sein, sondern ich möchte gerne nochmal einladen, Fragen zu stellen. Also die, die jetzt zugehört haben, dürfen gerne weitere Fragen auch allgemeiner Art stellen. Natürlich auch zur Fotografie. Bitteschön, wer möchte anfangen? Sonst nenne ich einen, der hoffentlich dann eine Frage hat.
Olaf, das ist wie in der Schule, du musst bestimmen. Du musst
jemanden ganz genau. Ich muss bestimmen. Ja, das ist ja die Frage, wenn keiner eine Frage hat, dann muss ich natürlich nichts bestimmen.
Also ich fand das sehr detailliert und ausführlich und deswegen ist im Moment so viel Info da, dass ich gar nicht wüsste, wo ich noch fragen soll.
Also was ich
Mücken sind ein sehr schönes Thema in Skandinavien. Da fotografieren Plagen. Und da muss ich dann auch hier für die Küste sprechen, dass sie hier relativ gering sind, aufgrund des Windes.
Ja, ist eine Sache, die ich auf jeden Fall kann ich das absolute Gegenteil von dem hier in Finnland behaupten.
Also ich kann nur dazu sagen, ihr seid alles Weicheier, ihr solltet mal nach Schottland fahren. Da sind Mitchies und diese Mitchies, ja, die sind so aggressiv, weil eure skandinavischen Mitbürger, die kleinen Knotts oder wie immer die heißen, die sind nämlich feige, die greifen nur im Rudel an. Und die Mitchies in Schottland, die sind auch so, wenn nur eine davon in den Helm geflogen ist, die krabbelt überall hin und die beißt sich wirklich so überall durch. Und das ist in Schottland wesentlich schlimmer als in Norwegen. Wobei ich natürlich sagen muss, es ist schon manchmal schlimm da oben mit den Biestern. Ja,
ja, es gibt aber sehr, sehr gute Mückenmittel, die auch gegen, was du sagtest, Knotts, also die, ich glaube in Deutschland heißen die Knitten, sehr, sehr gut wirken. Also wir haben hier schon recht gute Mittel und es ist definitiv ein Vorteil, wenn man an der Küste lebt, wo halt noch ein bisschen Salzgehalt in der Luft ist. Wir haben hier in der Stockholmer Gegend an der Küste fast gar keine Mücken. Aber sobald du irgendwo in Süßwasserregionen kommst, also auch hier bei uns in Stockholm, wenn da irgendwo eine Pfütze ist, zur Sommerzeit, dann ist es natürlich problematisch. Und im Lappland wird es auch relativ problematisch. Aber als Tipp kann ich halt generell geben gegen Mücken. Zum einen die heimischen Kampfmittel zu benutzen aus der Apotheke, sind auch Kinder getestet, für Kinder zulässig und nicht so chemische Keulen. Das sind teilweise Servietten, mit denen man sich einreiben kann und da einfach naturätherische Öle mit drin sind, die dagegen helfen, eben den eigenen Körpergeruch zu überdecken. Und das andere ist, wenn man sich in windigen Gegenden aufhält, also da, wo ein bisschen Wind geht, da sind eben diese Mücken nicht mehr aktiv, weil sie nicht mehr fliegen können, ab einer gewissen Windstärke. Also es ist so keine Windstärke, die für uns unangenehm ist. Das kann ich so als Tipp mit auf den Weg geben.
Oder man macht ein Feuer, ne Sven?
Ja, man kann auch Feuer machen, das hilft auch, aber nur wenn du da dran, wenn du da genug dran bist.
Dann hilft auch eine Sauna.
Ja, das stimmt.
Oder den Fischgefangenen Fischräuchern, das hilft auch. Und dann sich auch in den Rauch stellen.
Okay, das könnte ein Abschlusswort gewesen sein.
Wir stellen uns alle in den Rauch.
Wir machen jetzt ein Abschiedslagerfeuer und grillen Marshmallows.
Und lösen den Hangout im Rauch auf.
Wenn keine Fragen oder wichtigen Informationen sind, würde ich mich wirklich nochmal ganz doll bedanken bei euch. Also, das habt ihr super gemacht. Das können wir gerne mal an anderer Stelle nochmal fortsetzen mit anderen Themen. Es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank nach Finnland, nach Schweden und nach Norwegen und auch nach Süddeutschland, Kate. Das hast du gut gemacht. Immer mal wieder ein bisschen gebremst und auch die Moderation fortgesetzt. Ich denke, das können wir nochmal weiter üben demnächst. Gerne. Wird sicherlich einen weiteren Hangout geben. Ich habe übrigens schon einen in der Mache und da möchte ich auch mal, oh Gott, ich kann mich auch mal ins Bild nehmen, ne? Das vergesse ich immer so ein bisschen hier. Ich kann auch noch mal den Zuschauern sagen, es wird demnächst einen Hangout geben zum Thema juristische Fragen in der Fotografie. Ich habe einen sehr guten Anwalt akquiriert, der eure Fragen beantworten kann und das wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche losgehen. Bleibt nah dran. addet mich bei Google, um auf dem neuesten Stand zu sein. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank an die Gäste und auch die vielleicht diesmal ein bisschen stillen Gäste. Ja, also es ist auch toll, dass ihr da seid. Das macht das Ganze so ein bisschen auch lebendig. Trotzdem, weitere Gäste sind immer wieder willkommen und ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Das soll also nicht hier so eine One-, Zwei- oder Drei-Mann-Show sein, sondern das soll wirklich hier so ein bisschen so, ja, Hangout sein. Okay, macht's gut, Heudo, tschüss. Euer Olaf und alle anderen Beteiligten.
Tschüss.
Tschüss.